So, habe ich Ton? Kann man mich hören? Wunderbar. Danke für das Feedback. Herzlich willkommen zur ersten Session nach der Keynote. Thema Data Binding für Windows 10 Universal Apps. Ich habe mich auf dieses Thema gestürzt, weil ich glaube, dass Data Binding gerade für uns XAML-Developer ganz, ganz wesentliches Konzept ist, das auch XAML aus Developer-Sicht sehr, sehr einzigartig und herausragend aus meiner Sicht macht. Wozu überhaupt Data Binding? Und dann schauen wir uns an, was hat sich denn geändert, was gibt es Neues? Und ich kann schon jetzt sagen, es gibt einiges Neues. Natürlich könnte ich Daten in meiner Applikation einfach hart codieren, indem ich einfach literale bestimmten Eigenschaften, Textblock, einen Button und so weiter einfach statisch zuweise. Aber wahrscheinlich wollen wir es etwas dynamischer haben und da könnte Data Binding ins Spiel kommen. Muss natürlich nicht, selbstverständlich wäre es genauso möglich über Code Behind, wie wir es von ganz alten Paradigmen kennen, einfach den Wert von Steuerelementen irgendwie anzuprogrammieren, aber mit Data Binding bekommen wir ganz, ganz schöne, saubere Trennung zwischen UI und irgendeiner Form von Logik. Wie das Syntax und Data Binding in den diversen XAML-Derivaten aussieht, sehen wir hier auf diesem Slide. Es handelt sich um eine sogenannte Markup-Extension, eben in diesen geschwungenen Klammern, dieser Binding-Ausdruck, wo eben eine Property von irgendeiner Datenquelle einer Property eines Controls zugewiesen wird. So, kann das sein, dass da jemand jetzt... die Steuerung übernommen hat? Holger, präsentierst du da gerade? Irgendwo ist da in der Präsentation offenbar etwas schiefgegangen. Ich sehe auf meinem zweiten Rechner, dass nicht mehr ich präsentiere. Okay. Ich versuche das jetzt noch einmal. Einen Augenblick. Okay, ich bin wieder
Du
da.
bist wieder
Danke
da.
vielmals. Okay, danke für das Feedback. Ich weiß nicht, was da gerade schiefgegangen ist. Ich hoffe, das taucht nicht öfter auf heute. Ja, also in diesem Syntax sehen wir, wie eben Data Binding funktioniert. Das ist eben noch das, würde ich jetzt sagen, Classic Binding. Und die Properties, die Eigenschaften Message und Button Text zum Beispiel, die gehören zum Data Context weiter oben. Im Stack Panel sieht man, dass der Data Context explizit gesetzt wurde, vermutlich auf ein View Model, daher die beiden Buchstaben VM. Ganz wesentlich zum Funktionieren von diesem Data Binding ist, dass die zugrunde liegende Datenquelle, die Models und View Models, das Interface iNotify Property Changed implementieren. Warum? Dieses Interface IMPC ist sehr, sehr schlicht und einfach und definiert eigentlich nur ein Event, nämlich das wird gefeuert, wann immer irgendwo sich eben eine Änderung bei einer Property ergeben hat. Dadurch wird eben das User Interface notifiziert, hey, da gibt es eine Änderung, du musst diese und jene Stelle bitte neu rendern. Oder analog auch das Interface iNotify Collection changed. Das wiederum informiert das UI, dass bei Listen ein Eintrag hinzugekommen oder gelöscht worden ist. Okay, mit diesen Mechanismen funktioniert im Wesentlichen Data Binding. Der Syntax, vorher war es ein bisschen sehr gekürzt. Es können noch einige Attribute mehr in dieser Binding Expression auftauchen. Zum Beispiel können Konverter definiert werden. Da ist es möglich, dann an ganz andere Datentypen zu binden. Also zum Beispiel kann ich eine Eigenschaft, die eigentlich eine Farbe erwartet, an eine Zahl binden. Ist die Zahl negativ, soll die Farbe rot werden, andernfalls grün zum Beispiel. Das könnte ein Konverter leisten. Fallback Values können definiert werden. Und ja, der Mode, der dient dazu, um eben zu definieren, ob es ein One-Time, ein One-Way oder auch ein Two-Way-Binding ist. Two-Way-Binding bedeutet, dass auch User-Eingaben wieder zurück an die Datenquelle gebunden sind. Vielleicht noch ein Wort zum Update-Source-Trigger. Der Update-Source-Trigger spielt vor allem bei Textboxen eine Rolle. Bei Textboxen ist es so, beim Two-Way-Binding, dass beim Verlassen der Textbox auch die zugrunde gelegene Datenquelle dann aktualisiert ist, beim Verlassen der Textbox. Es gibt aber eben dieses Attribut Update-Source-Trigger. Wenn das auf Property-Changed gesetzt ist, ist das Verhalten so, dass sofort bei jeder Änderung automatisch bei jeder Änderung, also bei jedem einzelnen Tastenklick zum Beispiel, sofort eine Aktualisierung des Models, des View-Models stattfindet. Wir werden gleich sehen, warum ich das erwähne. Schauen wir uns vielleicht ganz, ganz kurz, wechsle ich zu einem Sample. Ich starte schnell einmal ganz, ganz ein einfaches Sample. Wir sehen hoffentlich gleich, okay. Wir sehen hier zwei Textfelder, wo ich zum Beispiel mich hinzufügen kann zu einer Liste von Personen. Das sind die Organisatoren des heutigen Events, MVP Fusion. An dieser Stelle herzlichen Dank und Gratulation zur Organisation. Ja, was eben hier passiert, indem ich hier Werte eingebe, werden die gebunden, hier noch einmal angezeigt. Ich zeige das sofort im Code und offenbar auch zu einer Liste an Personen hinzugefügt. Hier sehen wir noch etwas Spannendes, das ist ein sogenanntes Element Binding. Ich binde hier den Wert, nämlich die Rotation dieses Rechtecks, an die Position oder an den Value vom Slider. Wie sieht das im Code aus? Im Code haben wir eben unsere Page, unsere View, würde ich sagen. Einige Controls hier in einem Stack Panel zusammengefasst. Und da sehen wir auch schon diese Binding Expression. Hier binden wir an eine Person, und zwar genauer an den First Name der Person. Woher kommt diese Person? Das wurde definiert hier im Data-Kontext. Ich verwende meistens einen einzigen Data-Kontext für die ganze Page und alle darunterliegenden Elemente erben eben genau diesen Data-Kontext. Die Vorgangsweise muss zwar nicht so gewählt werden, ist aber in der Zwischenzeit eigentlich, ja, würde ich sagen, Best Practice, sehr anzuraten, einen einzigen Data-Kontext zu haben. Dieses Main View Model, wenn wir da einen Blick darauf werfen, das ist eine ganz einfache C-Sharp-Klasse, hat hier zum Beispiel ein Personenobjekt und dann eben das und dann eben von der Person First Name und Last Name wurde in meinem Fall jetzt gebunden. Übrigens sehen wir hier noch eine schöne Neuerung im Syntax von C-Sharp 6 jetzt. Das ist eine Property FullName mit einem Getter und den Getter kann man mittlerweile, wenn es eben nur eine Read-Only-Property ist, auch in einer Link-Expression definieren. Finde ich etwas knackiger als diesen alten Syntax. So, hat aber mit Binding jetzt an sich nichts zu tun, wollte ich nur eigentlich erwähnt haben. Was man hier auch sieht, ist, dass das View-Model und ebenfalls das Model eben INNotifyPropertyChanged, INPC, implementieren. Okay, noch ganz kurz einen Blick auf dieses Element-Binding, das ich gezeigt habe. Da ist dieses Rectangle definiert mit einer Transformation, nämlich eine Rotation. Und hier diese Rotation, der Wert der Rotation wird gebunden an, aber jetzt eben nicht im Data-Kontext, sondern an das Element Slider 1, das ist dieser hier, an diesen Slider und hier eben an die Property Value des Sliders. So einfach hat bis jetzt eben Element Binding funktioniert. Okay, ich gehe davon aus, dass für die meisten jetzt das eigentlich nur eine Wiederholung war, dass die meisten in irgendeiner Art und Weise schon mit Data Binding und mit diesem MVVM-Pattern in Berührung gekommen sind. Also war jetzt nichts wirklich Neues dabei. So, das XAML-Team hat jetzt mit Windows 10 hat irgendwie neue Kunden bekommen, nämlich interne Kunden, einerseits das Office-Team und andererseits das Windows 10-Team selbst. Die haben in einigen Bereichen selbst setzen jetzt auf XAML und sind dann draufgekommen, dass es doch einen Kritikpunkt gibt, nämlich die Performance. Performance und eventuell vielleicht auch ein bisschen der Speicherverbrauch. Wir haben das Team damit konfrontiert, hey, wenn wir die Steuerelemente über Code Behind adressieren, funktioniert es um Faktor 10 besser und schneller als mit Data Binding. Warum ist das so und was können wir dagegen tun? Was man dagegen tun kann, ist, das XAML-Team hat ein neues Data Binding erfunden, implementiert. Weil der Grund ist, die Performance-Einbußen sind zurückzuführen auf Reflection. Die Art und Weise, wie Data Binding, Classic Binding funktioniert, ist im Wesentlichen über Reflection. Und wie die meisten Developer wahrscheinlich wissen, Reflection ist eine sehr teure, performance-intensive Operation. Deswegen versuchen sie, das, was eben zur Laufzeit über Reflection passiert, nun zur Compile-Zeit, zur Bildzeit zu verlagern. Beim Bilden wird jetzt einiges mehr an Code generiert, der dann eben für den ganzen Data-Binding-Mechanismus zuständig ist. Also somit fällt dann die Reflection weg und hat außerdem den Vorteil, dass es eben gleich beim Kompilieren validiert wird. Wenn ich also irgendwo einen falschen Binding-Pfaden, falsche Binding-Expression setze, wird der Compiler eben nicht kompilieren, sondern mit einer Fehlermeldung, dankenswerterweise mit einer Fehlermeldung abbrechen und mich so darauf aufmerksam machen. Auf der Build gab es einen sehr, sehr spannenden Talk vom XAML-Team eben zum Thema Data Binding und da haben sie auch einige Benchmark-Tests präsentiert und ein paar Charts. Was man sagen kann, diese neue Art des Bindings, dieses Compiled Binding, ist je nach Anwendungsfall aber um einiges, eventuell sogar um mehr als eine Zehnerpotenz schneller. Also die 5- bis 10-fache Performance ist in der Regel locker zu sehen gewesen, was man auch in dieser Grafik irgendwie was hier ein bisschen veranschaulicht ist. Was die Verbesserung beim Speicherkonsum betrifft, eben wie auch je nach Anwendungsfall, aber waren teilweise Verbesserungen von über 20% messbar. Wie sieht es für uns Developer aus? Was ändert sich? Wie sieht der neue Syntax aus? Auf den Punkt gebracht, vereinfacht gesagt, müssten wir fast nur diese Binding Expression Binding durch XBind ersetzen. Das meiste wird dann wahrscheinlich out of the box sogar funktionieren. Mit XBind sind wir eben dann streng typisiert. Und was sich eben auch ändert, ist, wir binden aber nicht mehr an den Data-Kontext, sondern an den Code-Behind. Das ist auch eine wesentliche Änderung. Ich zeige gleich her, was damit gemeint ist. Jede Property in meinem Code-Behind, an jede Property im Code-Behind kann nun gebunden werden und nicht mehr an den Data-Kontext, der deklarativ auch im XAML gesetzt werden konnte. Übrigens auch hinweisen möchte ich darauf, dass nun der Standard-Mode One-Time ist. Also gebunden wird standardmäßig, wenn es nicht anders explizit angegeben wurde, standardmäßig beim Rendern, beim erstmaligen Rendern der Seite und nicht One-Way, wie das vorher der Fall war. Warum? Die ganze Intention dieses neuen Compiled Binding ist einfach auf Performance ausgerichtet. Ja. Und One-Time-Binding ist nun einmal schneller als One-Way. aber es ist kein Problem, das eben explizit anders zu setzen. Ja, da ist eine Frage aufgetaucht, keine Unterstützung mehr für MVVM, doch auf jeden Fall. Ich zeige gleich auch her, wie man beides parallel verwenden kann und mit einem Einzeiler eigentlich genauso auf den Data-Kontext gehen kann. Selbstverständlich ist MVVM nach wie vor, ich würde fast sagen, das wichtigste Pattern in der XAML-Entwicklung. Vom Syntax her hat sich dann abgesehen eben von Binding auf XBind nicht allzu viel geändert. Die meisten Attribute funktionieren 1:1 weiter. Konverter gibt es keinen Unterschied, Fallback, Value, Mode, Path, alles das gleiche. Was sich ändert, ist der Element Name, der fällt ersatzlos weg. Das heißt aber nicht, dass das nun jetzt kein Element Binding mehr möglich ist. Ich zeige gleich her, dass funktioniert sofort, fast ohne Änderung genauso, aber halt ohne diesem Element-Name-Attribut. Und, das schmerzt vielleicht manche ein wenig über Enterprise-Anwendungen, dieses Update-Source-Trigger, eigentlich sollte es, glaube ich, gar nicht durchgestrichen sein. Ich glaube, es ist schon noch vorhanden, aber eben nicht mehr mit dem Value Property Changed. Das heißt, wenn man wirklich bei jeder Tastenänderung in einer Textbox sofort ein Update an das Model oder View Model schicken will, muss man irgendwelche Workarounds finden. Die gibt's, die sind halt nicht sehr elegant, würde ich sagen. Ich vermute fast, dass das XAML-Team hier demnächst auch noch nachbessern wird, weil ich schon gemerkt habe oder gehört habe, dass das eben ein Kritikpunkt von sehr vielen Entwicklern ist. So, also Element und Update Source Trigger, da gibt es eben Änderungen, auf die ich unbedingt hinweisen möchte. So, vergleichen wir mal dieses klassische Binding mit diesem Compiled Binding mit XBind. Hier parallel dazu habe ich dieses Stackpanel noch einmal dupliziert. Es ist auskommentieren und noch einmal starten. So. There we go. Ich hoffe, das ist schon zu sehen. Ich binde hier an die gleiche Liste, wenn ich hier wieder eine neue Person hinzufüge, egal wo ich jetzt Button klicke, es wird zu dieser einen Liste hinzugefügt und ich habe eben an die gleichen Werte offenbar das gleiche View-Model gebunden. Und Element Binding funktioniert auch. So, was sind denn die Unterschiede? Wie ist das gemacht? Werfen wir einen Blick in den Source Code. Hier im zweiten Stack-Panel habe ich wieder einen Textblock, der gebunden wird, aber eben nicht mit Binding, sondern mit XBind. Und ich binde an eine Property ViewModel, die wiederum eine Property Person mit einem Full Name hat, zum Beispiel. Wo ist dieses ViewModel, diese Property definiert? Ich habe schon gesagt, im Code Behind, an Properties im Code Behind binden wir. Und der Code Behind meiner Mainpage ist sehr schlicht, hat eigentlich nur eins, eben eine Property ViewModel vom Typ MainViewModel. Und da habe ich wieder mit diesem Lambda-Syntax, an den wir uns sehr, sehr schnell gewöhnen werden, wage ich die Prognose, caste ich einfach, gebe ich zurück den Data-Kontext der Page als MainViewModel. Wo wurde der Data-Kontext gesetzt? Nochmal zur Erinnerung, den habe ich vorher im XAML hier oben für die Page gesetzt. Ja. Deswegen, da setze ich den Data Context auf ein Main View Model und nun gebe ich hier mit View Model eben diesen Data Context zurück und caste ihn eben in ein Main View Model. Mit diesem Einzeiler kann ich parallel das alte Classic Binding mit dem neuen Compiled Binding parallel sehen, einsetzen, wie wir gerade gesehen haben. Okay. Es gibt im Windows 10 SDK auch noch ein anderes Sample. Gibt sehr, sehr viele Samples und eines davon ist eben das XBind Sample. Übrigens, ich zeige schnell nochmal her, wo das zu finden ist. Hier liegt es auf GitHub. Unter Microsoft Windows Universal Samples gibt es eine Unzahl an verschiedenen, eine Vielzahl an verschiedenen Samples und ganz unten findet sich hier auch das XAML XBind. Und das kann man ein paar ganz interessante Sachen nachvollziehen. Ich kompiliere das einmal, starte. So, sieht so aus, hier mit dieser neuen Split View, mit dem Hamburger-Menü. Und ja, hier gibt es so den ersten Punkt über Basic. Basic Bindings. Hier wird eben die Funktionsweise gezeigt. Hier über diesen Button wird das View Model oder das zugrunde dahinterliegende Model verändert. Es kommen auch hier Personen hinzu und ja, mit verschiedenen Mechanismen wird hier eben gebunden. Hier ist auch zu sehen die ein Element Binding, wobei, Entschuldigung, das habe ich vergessen, da war ich jetzt etwas zu rasch mit dem Wegklicken. Ich glaube, ist in dem anderen Sample, so, pardon, noch etwas besser zu sehen, wenn ich das erkläre, wie funktioniert, also zur Erinnerung, im ersten Fall war dieses Element Binding einfach über das Attribut Element Name. Und jetzt mit XBind funktioniert es ganz einfach. In dem Augenblick, wo ein Control, wie hier zum Beispiel der Slider, eben einen Namen hat, XName, und das war schon immer so, wird er automatisch zu einer Property der ganzen Klasse. Und zwar im Code Behind konnte man schon immer dann darauf zugreifen, auf diesen Slider 2. Ja, und wenn es eben eine Property im Code Behind ist, dann kann ich sie überall in meinen Bindings, in meinem neuen XBind auch wieder einsetzen und verwenden. Deswegen, der Syntax ist leicht geändert. Hier war es das Attribut element name und der path value und nun setze ich einfach den path auf slider 2 value. There we go. Ja, hier bei diesen other bindings sehen wir Moment. Sehr, sehr viele unterschiedliche Varianten, zum Beispiel, dass auch Attached Properties gebunden werden können, weil dieses grüne Rechteck zum Beispiel sitzt über die Attached Property Grid Column, wird festgelegt und diese Grid Column kann ich dann über diesen Slider verändern. Wir sehen einige andere Sachen, zum Beispiel die Anwendung eines Converters. Denn was sich nicht geändert hat, ist, dass die Visibility nach wie vor vom Typ Visibility ist, aber ein Toggle-Switch True oder False liefert. Dementsprechend ist hier die Visibility eben über einen Konverter wieder gesetzt. Also all diese Klassiker sind in diesem Sample nachzuvollziehen. Wieder zurück zu meinem Slide-Deck. Was ist noch erwähnenswert? Ganz spannend finde ich, dass Konverter funktionieren bei XBind wie zuvor. Was es aber, glaube ich, vorher nicht gegeben hat, ist, dass implizit auch immer ein Text gebunden werden kann. Dann wird implizit automatisch immer die ToString-Methode des Objekts aufgerufen. Und umgekehrt ist es auch möglich. Man kann die Standard-XAML-Parser verwenden und aus einem String eben in einen anderen Datentyp binden. Was ist damit gemeint? Vielleicht im Sample ist es doch etwas besser zu sehen. Hier sehen wir es zum Beispiel. Hier binden wir diesen Text hier, der Value ist FF000, das bedeutet, das ist rot, hier wird rot gebunden. Wo sehen wir, und eben als in den Textblock ausgegeben, also offenbar als String ausgegeben. Im Code, ganz spannend, wie finden wir das jetzt am besten? Da demonstriere ich gleich noch etwas Neues, diesen Live Visual Tree. Hier kann ich sagen, bitte suche mir in deinem Visual Tree bitte dieses Element, zeig mir das, erinnert ein bisschen an die F12 Tools, also ein Browser, zeig mir das und er hüpft jetzt im Code, markiert er genau dieses Element. Okay, und hier sehen wir, so, das deaktiviere ich wieder, hier sehen wir, wir binden an die Property Background. Background ist, hat eigentlich keine Color Property, deswegen müssen wir casten in einen Solid Color Brush, der hat dann eine Color Property. Finde ich sehr spannend. Also das sind ja zwei Sachen. Es ist mit Binding möglich zu casten über diesen Syntax erstens. Und zweitens sehen wir, ja, das Ganze ist dann vom Typ Color, aber trotzdem binden wir einen Text, der hier einen String erwartet. Offenbar, implizit, wird dann die ToString-Methode aufgerufen. Und umgekehrt in die andere Richtung funktioniert das auch. Das demonstriere ich vielleicht schnell. Ich gebe im Code Behind, setze ich noch, bin ich in der falschen Klasse, im Code Behind von, das war Other Bindings, füge ich vielleicht noch eine Property hinzu. Die Property vom Typ String. Demo und soll nur einen Getter haben, soll zurückgeben den Wert Green als String. Okay? Und an diese Demo-Property binde ich jetzt, möchte ich binden, einen Color. Ich nehme vielleicht da oben diesen Textblock, setze hier Foreground und binde mit X bind auf meine Demo-Property. So, F5. So, und Other Bindings war das. Hier sehen wir tatsächlich, jetzt ist dieser Textblock plötzlich grün, obwohl die Property eigentlich vom Typ String ist. Also ganz offensichtlich werden hier dann implizit die vorhandenen XAML-Standard-Parser verwendet. So, weiter ins Zeitdeck. Was wäre hier noch zu sagen? Die Mechanismen sonst sind im Wesentlichen die gleichen. Also auch hier die Properties für ein One-Way-Binding, also für eine Notifizierung vom Model ins UI, benötigen entweder ein Notify-Property-Changed, also müssen dann das Event Property-Changed feuern, oder was auch möglich ist, ist, dass die Properties Dependency-Properties sind. Dann werden dann einfach diese Standardmechanismen, dieser Standard-Callback von der Dependency-Property changed vom UI-Framework verwendet. Beim Two-Way-Binding ist nur möglich, wenn eben die Property des Controls eben als Dependency-Property realisiert wurde. Zu erwähnen ist unbedingt auch noch, was sich dann bei Data Templates in diesem Zusammenhang geändert hat. Wenn wir sagen, es ist nun möglich, im streng typisiert zu arbeiten, dann muss natürlich auch in einem Data Template für jeden einzelnen Datensatz, einer Liste zum Beispiel, jedes Listenelement wissen, mit welcher Datentyp hier zu rendern ist. Und dazu ist eben das neue X-Data-Type Element hinzugefügt worden. Hier kann angegeben werden, hier wird eben angegeben der Typ der einzelnen Elemente. In diesem Fall sieht man, dass es sich offenbar um ein Interface handelt, das hier in diesem Model Namespace liegt. Model ist ein XML Namespace Alias für diesen .NET Namespace und hier dieses Element in dieser List View, die Elemente in dieser List View sind offenbar iEmployee Interface Implementierungen. Das muss nicht so sein, es kann genauso gut hier eine Basisklasse sein oder auch die Klasse selbst. Wichtig ist nur, dass dem Data Template eben nun der Typ angegeben wird. Sehr, sehr häufig will man natürlich Data Templates in einem Dictionary, einem Resource Dictionary zentral definieren, damit es eben leicht wiederverwendet werden kann. Dazu ist es nun notwendig, dass das Resource Dictionary auch um das Class-Attribut erweitert wird, also als Klasse definiert wird und auch ein Code-Behind-File bekommt, in dem im Konstruktor Initialize Component ganz analog, wie zum Beispiel bei einer Page oder im User-Control, aufgerufen wird. Wenn man das vergisst, werden einfach die einzelnen Ressourcen in den Resource Dictionary nicht geladen und es funktioniert einfach nicht. Also diese Änderung ist notwendig und das Hinzufügen oder Referenzieren so eines Resource Dictionaries schaut nun auch etwas anders aus. Es wird nicht mehr einfach der Source angegeben, sondern es wird der Typ hier mit seinem Namespace wird der Typ geladen. Auch hier in diesem SDK-Sample wird demonstriert, wie, wie das mit den Listenelementen funktioniert. Überall hier wurde eben definiert, dass es sich, um was für Typen es sich hier in den, bei den einzelnen Listenelementen handelt. Allerdings auf vier verschiedene Art und Weise, nämlich so, Code. Und zwar einerseits inline, so wie hier, inline, oder im File selbst als Ressource, hier ist es zu Beginn definiert worden, oder auch eben in einem Resource Dictionary, so wie hier. Dass hier noch einiges unterwählt wird, ist darauf zurückzuführen. Zum einen, dass eben das Tool in Visual Studio selber noch eine Preview ist und zum anderen, dass ich den ReSharper auf der Maschine installiert habe und der kommt eben mit den neuen Sprachmöglichkeiten auch noch nicht hundertprozentig zurecht. Aber ich denke, das wird sich dann ab 20. Juli soll Visual Studio dann erscheinen, wahrscheinlich geändert haben. Noch etwas ganz Spannendes. Ist zwar nicht unbedingt ganz neu, Phased Data Binding. Das wurde schon hinzugefügt bei Windows 8.1, allerdings ist es relativ unbekannt. Wozu dient das Ganze? Vor allem bei langen, langen Listen, wenn ich ein Grid View oder List View mit vielen hunderten oder gar tausenden Elementen habe und sehr, sehr, sehr schnell scrolle. Gerade mit der Touch-Bedienung ist das ja sehr oft der Fall, dass ich ganz schnell Wischgesten mache und ich sehr, sehr schnell scrolle, dass vor allem auf langsamen Devices vielleicht das System mit dem Rendering nicht ganz zurechtkommt, ist es möglich, dass man eben progressiv rendert. Das heißt, dass ich nicht alle Elemente auf einmal versuche zu rendern, sondern, und das ist jetzt hat nicht unbedingt etwas mit Virtualisierung zu tun, virtualisiert sind diese Controls ohne die schon seit einigen Versionen. Was hier eben der Fall ist, ist, ich versuche explizit meiner Applikation mitzuteilen, render bitte zuerst vielleicht den Titel dieses Elements, dann ein anderes, einen Untertitel und erst zuletzt versucht dann auch das dazugehörige Icon oder ein Thumbnail anzuzeigen. Das versteht man unter eben unter progressivem Rendering und möglich wurde das seit Windows 8.1 durch das Container Content Changing Event. Dort hat man eben Callbacks definieren können für die verschiedenen Phasen. Über einen Parameter habe ich dann überprüfen können, in welcher Phase ich gerade bin und habe sehr gezielt steuern können, bitte in der ersten Phase mach das, in der zweiten das und erst in der vierten Phase beispielsweise rendert dann, ersetze vielleicht einen Standard-Thumbnail durch den eigentlichen Thumbnail. Also das war schon vorher möglich, der Nachteil, es war eben einiges an Code erforderlich. Und das ist nun einfacher geworden. Der Syntax dafür sieht so einfach aus. Standardmäßig wird alles in der ersten Phase gerendert, also implizit haben wir hier immer ein X-Phase 0 angegeben. Wenn ich es explizit in einer anderen Phase rendern lassen möchte, also so wie hier das Datum zum Beispiel, möchte ich erst rendern nach dem Anzeigenamen, nach dem Display-Name, dann kann ich eben explizit dann das X-Phase mit einer Zahlenangabe 1 definieren. Ein paar Hinweise noch, man sollte doch die Phasen ein bisschen limitieren und Übersicht bewahren. Also es macht wenig Sinn, hunderte verschiedene Phasen für jedes einzelne Element zu haben. Dann wird der Overhead zu groß und das Ganze wird kontraproduktiv. Nach wie vor existiert das Container Content Changing Event. Da hat sich nichts geändert. Also die funktionieren beide parallel. Wenn man kompliziertere Sachen machen möchte, beispielsweise in einer Phase auch ein anderes Control vielleicht wieder ausblenden oder ersetzen, kann man eben beides parallel einsetzen. Das Event oder eben nur deklarativ das X-Phase Attribut. Die Nummern der Phasen müssen nicht kontinuierlich sein. Also ich kann durchaus haben Phase 0, Phase 5 und Phase 200. Ob das übersichtlich und anschaulich ist, ist halt dann die Frage. Und wichtig ist hier, dass man dann ein bisschen ausprobiert, was denn wirklich die beste Usability bringt. Eine Demo zeige ich dafür nicht. Es gäbe in dem SDK-Sample eine Demo dazu. Allerdings wirft das auf meiner Maschine jetzt eine Exception. Außerdem ist es über Lync ganz, ganz schwer, bei so einem Webcast ist ganz schwer, ein schnelles Scrollen zu demonstrieren. Also das, was man dann eigentlich zeigen möchte, die Wirkung und Unterschiede von diesem phased und progressiven Rendering gehen da ohne dies leider ganz verloren. Was auch neu was hinzugekommen ist, ist, dass Events gebunden werden können. Also bis jetzt war es ja so, dass die Events ebenfalls hier in XAML Attribute zur Verfügung stehen, zum Beispiel das Click-Event beim Button. Und wenn hier ein Wert steht, dann weiß das System, dass es hier wohl im Code behind einen entsprechenden Event-Händler, eine Methode mit der richtigen Signatur gibt. Nun ist es möglich, an der Stelle auch zu binden an eine Methode von meinen Models unter Umständen. Und gerade eben bei Models von Listen macht das einen ganz, ganz großen Vorteil und Unterschied, wie wir gleich sehen werden. Wichtig ist halt hier noch die Signatur dieser Methoden. Also es ist möglich, entweder eine parameterlose Methode zu verwenden oder die Methode ist genau mit den Parametern des Events implementiert oder eben mit Basistypen davon. Wichtig ist, es darf nur eine dieser Methoden vorkommen, also eine Überladung wird nicht unterstützt. Warum? Das wäre für das System wieder zu aufwendig, zu performanceintensiv, wenn es dann noch schauen müsste, welche dieser Überladungen jetzt am besten passen würden. Also wichtig, nur eine dieser drei Varianten verwenden. Funktioniert nicht nur beim Click-Event, beim Button, sondern bei allen Events. Und mir ist schon klar, viele werden jetzt sich sofort erinnert fühlen ans Command-Pattern, ans I-Command. Das funktioniert nach wie vor. Der Button hat nach wie vor eine Command-Property, wo ich einen I-Command in meinem View-Model binden kann. Funktioniert ganz genau wie vorher. Hat sogar den Vorteil, es wird hier das Can-Execute unterstützt, was bei dem Binding für Events nicht der Fall ist. Aber auch das wäre keine große Hexerei. Einen Button kann ich ganz einfach dann ausgrauen, disablen, also den enabled, disabled, einfach auf eine Property dann ein View-Model setzen. So. Oh, schauen wir uns auch dazu entsprechende Sample hier aus dem SDK an. Hier Event Binding. Was wir hier sehen, sind eben die unterschiedlichen Signaturen mit Basisargumenten oder ganz ohne Argumenten. Funktionieren alle. Weiter spannender finde ich hier, dass eben an Events einzelne Elemente hier, einzelne Personen gebunden ist. Hier und hier, wenn wir genau schauen, das Ergebnis war ein leicht unterschiedliches und das ist ja vielleicht das Spannendste an diesem Sample. Schauen wir kurz in den Code hinein. Bei Event-Tests wurde gebunden, so, schauen wir. Hier in die Liste wurde gebunden an eine Employees-Collection. Diese Employees-Collection setzt sich zusammen hier aus dem Model. Das Data Model selbst hat eben hier die Employees, eine Employee Collection, die sich zusammensetzt entweder aus, die implementieren alle das iEmployee Interface, wo es eben die POKE Methode void gibt, und iEmployee wird implementiert einerseits vom Employee selbst, der hat hier seine POKE Methode, hier iEmployee, oder das iEmployee kann auch ein Manager sein. Und da unterscheidet sich dann die POKE-Methode geringfügig. So, die POKE-Methode ist hier. Gibt einen etwas anderen Text aus. Und ja, ein schönes Beispiel für Polymorphie und ein schöner Anwendungsfall von diesem Event-Binding, dass je nachdem, welcher Datentyp, ob es ein normaler Employee oder ein Manager ist, die POKE-Methode hier ein anderes Ergebnis bringt. Hier, das zum Beispiel ist ein Manager und dann werden dessen Employees gepokt. So. Zu guter Letzt, was auch möglich ist, man kann vom Bindings-Objekt, Bindings-Objekt, wo finde ich das? Vielleicht sollte ich das auch noch zeigen, das habe ich vorhin unterschlagen. Das zeige ich jetzt vielleicht besser in meinem Sample. Wenn wir kompilieren, was wird denn da erzeugt? Wo sind denn die Änderungen zu sehen? Wenn ich sage Show All Files und hier unter diesem Object Folder findet man den Code, der generiert wurde. Vorher gab es ja auch schon ein entsprechendes File, das so hieß wie die Klasse selbst, mit .g für generated, und jetzt ist noch ein zweites File hinzugekommen. Und hier in diesen beiden Files ist eigentlich die ganze Magic, die ganze Code-Generierung dann zu finden. Man sieht hier, dass es hier ein Bindings-Objekt gibt. Man findet dann entsprechend auch für die einzelnen gebundenen, mit XBind gebundenen Objekte eben auch Bindings mit verschiedenen Methoden. Zum Beispiel gibt es hier eine Update-Methode oder eine Stop-Tracking-Methode. Die Update-Methode ist dazu da, eben explizit vom Code her ein neues Rendering zu erzwingen. Und das kann man auch für die ganze Page machen. Mit Bindings-Update kann ich sämtliche Controls und sogar Elemente, die mit One-Time gebunden wurden, neu aktualisieren. Mit Stop-Tracking ist es möglich, das Tracking des Bindings einmal zu unterbrechen, um für einen Performance-Gewinn, wenn man weiß, es kommen einige Schritte, wo im UI sehr, sehr viel vonstatten geht, ist es möglich, Stop-Tracking zu setzen und mit Update dann wieder den normalen Binding-Mechanismen in Gang zu setzen. Weil eben One-Time-Binding doch deutlich performanter ist als ein One-Way-Binding, ist es in manchen Fällen auch wirklich durchaus überlegenswert, explizit One-Time-Binding zu verwenden und dann explizit eben ein Update auf alle Bindings aufzurufen, als Alternative eben zum One-Way-Binding. Manche Sachen sind eben nicht mehr so zu machen wie zuvor, also zum Beispiel Element-Binding, doch wir haben schon gesehen, wie die Lösung ist, ganz analog ist das mit Relative Source ist gleich Self. Da gibt man einfach dem Element einen Namen und kann sich dann auf diesen beziehen, an diesen binden. Für Relative Source ist gleich Templated Parent, gibt es derzeit keine Entsprechung, ist allerdings wahrscheinlich auch nicht so erforderlich, weil das Template Binding ohne dies sehr performant und optimiert ist. Ja, Data Context und Source kann eben auch nicht explizit gesetzt werden, aber man kann sich ja helfen, wie wir gesehen haben, indem man dann eben sich von Properties im Code Behind bedient und eben die eben entsprechend setzt und variiert. Wann wird man trotzdem Classic Binding verwenden? Also was wir schon gesehen haben, Gott sei Dank, ist beides wirklich side by side, sogar in der gleichen Page möglich. Und manchmal hat das Classic Binding, zumindest derzeit, doch noch Vorteile oder ist die einzige Möglichkeit. Also immer dann, wenn wirklich Ducktyping erforderlich ist, also wirklich, wenn ich es nicht streng typisiert haben möchte. Gutes Beispiel dafür, ich möchte irgendwo sowohl Personen als auch Weine visualisieren und für beide ist die Property Age relevant, sowohl bei der Person als auch beim Wein. Je älter, desto besser. Mit dem Classic Binding auf Age gibt es hier nach wie vor keine Probleme. Mit dem Compiled Binding wäre das in der Form nicht möglich. Ja, ebenso, wenn ich an JSON-Objekte binden möchte, die nicht streng typisiert sind, dann wäre ich zum Classic Binding greifen. Was auch nicht möglich ist, ist zur Laufzeit Binding zu setzen. Das geht eben auch nach wie vor nur mit Classic Binding. Und in einem Style ist es derzeit auch nicht möglich. Also noch können nicht alle Szenarien damit abgedeckt werden, aber der Großteil der Szenarien ist einfach sogar mit ganz, ganz geringfügigen Änderungen sofort auf Compiled Binding umzusetzen und man gewinnt dadurch doch ein ganz, ganz großes Maß an Performance. Vom XAML-Team selbst weiß man, verlautet schon, dass sie ja, es damit wahrscheinlich nicht bewenden lassen, sondern weitere Neuerungen schon arbeiten. Also es wird bereits diskutiert und es gibt die ersten Ansätze, dass man zum Beispiel auch Funktionen im Binding verwenden kann. Das würde dann Konverter überflüssig machen oder beziehungsweise viel, viel mächtiger machen. Und mit einigen anderen Neuerungen und Verbesserungen ist demnächst in den nächsten Versionen auch zu rechnen. Ich denke, dass das wirklich von praktischer Relevanz ist, dass es eine ganz, ganz tolle Sache für uns Developer ist. Und ich freue mich ja schon auf diese neuen Möglichkeiten mit Data Binding, aber natürlich nicht nur auf die, sondern auf all die anderen tollen, tollen Sachen, die diese Windows 10 Universal Apps bringen werden. Und über einiges davon werden wir in den nächsten drei Sessions dann ja auch noch kennenlernen. Ich bedanke mich jetzt für die Aufmerksamkeit. Ein paar Minuten bleibe ich noch hier und stehe für Fragen zur Verfügung. Ich hoffe, ich habe da noch die entsprechenden Antworten dazu. Wenn nicht, wünsche ich euch noch für den restlichen Sessions viel, viel Spaß und viele brauchbare Informationen. Ihr könnt Fragen hier im Chatfenster stellen oder euch auch selber unmuten und die Frage einfach mit Voice stellen.
Ja, hier ist der Holger. Es gab nur eine Frage von Judgy. Keine Unterstützung für MVVM um 18:15 Uhr.
Das habe ich ja schon beantwortet. Also wir haben ja dann gesehen, dass das wunderbar ohne große Probleme funktioniert. Im Wesentlichen ist es ein Einzeiler und ich kann mit meinen altbekannten View-Models weiterarbeiten. Es funktioniert. Es funktionieren die üblichen Verdächtigen. Die Frameworks wie MVVM Lite, Caliburn funktionieren nach wie vor wie zuvor. Oh, herzlichen Dank. Dieses Kompliment hier im Chatfenster freut mich ganz besonders. Ja, doch, da wird noch eine Frage eingetippt. Oh, keine Frage. Vielen, vielen Dank. Ja, wenn es keine Fragen gibt, ich habe da fast eine Punktlandung geschafft. Ich bin in der Zeit geblieben. Ihr habt jetzt Zeit, noch vielleicht den Track zu wechseln oder eben hier im Dev1-Track zu bleiben. Nochmal herzlichen Dank. Hat mir auch sehr Spaß gemacht. Danke vielmals.
Nochmal danke von meiner Seite und den anderen viel Spaß in den anderen Sessions. Ihr habt jetzt noch genug Zeit zu wechseln, ein Käffchen zu trinken oder eine Biopause zu machen. Bis später.
Salut aus Wien.